Erinnert ihr euch noch an die Bompel, diese Bodenampel, für die, die dauernd aufs Smartphone gucken, dass die nicht einfach so über die Straße laufen und dann womöglich Opfer eines Verkehrsunfalls werden? Wenn ihr euch daran erinnert, dann vergesst mal sämtlichen sarkastischen Unterton. Sondern, dass wir mal sehen, die Leute, die so richtig toll mit den Smartphones umgehen können, die merken und genießen das, dass das Internet ständig Beziehung zu dem Smartphone aufbaut. Und deswegen können die mit allem und jedem in Verbindung treten und schnell alle Informationen aussuchen, die das World Wide Web bietet. Dass sie womöglich nicht genau auf den Straßenverkehr achten, das lassen wir mal nebenhin. Aber so Leute verstehen gut, was Gebet bedeutet. Denn ich bin davon überzeugt, die meisten Nutzer von Smartphones, die verstehen gar nicht alle technischen Einzelheiten, wie das so zusammenhängt und weswegen sie wie mit dem World Wide Web verbunden sind. Aber sie nutzen es einfach. Und wer so lebt, kann leicht auffassen, was hinter Beten steckt. Jesu kleiner Bruder wusste davon noch nichts. Damals gab es noch gar kein Smartphone. Aber wir können heute mal auf Jesu kleinen Bruder achten, um für uns hier als versammelte Gemeinde zu lernen, was Gebet ausmacht. Denn der muss es natürlich wissen. Ich meine Jakobus. Jakobus ist ein Bruder von Jesus, also ein paar Jahre jünger. Und so als Bruder von Jesus hat er natürlich super Voraussetzungen, gute Kommunikation mit Jesus einzuüben. Jesus ist ja immerhin der große Bruder. Und von Geburt an hatte der Jakobus mit Jesus zu tun, zwangsläufig in der Familie von Maria und Josef. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus öfters auf Jakobus und seine anderen Geschwister auch aufpassen musste, wie so Erstgeborene eben auch das zu tun pflegen. Und auch kann ich mir vorstellen, dass der Jakobus bestimmt von seinem großen Bruder viel abgeguckt hat, so die Grundzüge vom Lesen, Schreiben und andere Fertigkeiten, einfach indem er natürlich wissbegierig ist und guckt, was eben der große Bruder schon kann. Der Jakobus ist ja jahrelang mit Jesus zusammen aufgewachsen. Denn immerhin, so steht es in der Bibel, ist Jesus schon ungefähr 30 Jahre alt, als er sein öffentliches Auftreten als der begann, der er wirklich ist, als Gottes Sohn. Und diese 30 Jahre oder ein bisschen weniger von dem Jakobus, sein Lebensalter, war der ja zusammen. Aber der Jakobus war weit davon entfernt, stolz auf seinen großen Bruder zu sein, auf Jesus. Im Gegenteil, Jesu Predigten, seine Wunder ärgerten ihn. Er dachte sogar, Jesus sei von Sinnen, sei verrückt und wollte ihn daran hindern, sich immer nur so in der Öffentlichkeit zu zeigen und da einzusetzen. Er konnte mit dem, was Jesus tat, gar nicht viel anfangen. Er hielt es für Effekthascherei, er gab ihm noch billige PR-Tipps. Aber diese kritische, ablehnende, vorsichtige Einstellung zu seinem großen Bruder Jesus ändert sich grundlegend. Und zwar, nachdem Jesus am Kreuz auch für ihn gestorben ist und von den Toten auferweckt wurde. In 1. Korinther 15, Vers 7 steht, dass der auferstandene Jesus seinem kleinen Bruder Jakobus begegnete. Und Apostelgeschichte 1, 14b sagt, dass Jesu Brüder, also nicht nur der Jakobus, nach der Himmelfahrt des Herrn auf Gottes Geist warteten. Also in diesen 50 Tagen tritt in Jakobus eine entscheidende Wende ein, dass er nicht mehr so kritisch Vorbehalte gegen seinen großen Bruder hat, sondern ein feuriger Nachfolger von ihm, von Jesus ist. Eine spannende Entwicklung. Und was Jesu kleiner Bruder über Gebet zu sagen weiß, das lebt von seiner Biografie, von seiner Erfahrung, die er von klein auf gemacht hat. Nämlich, Jesus ist immer da. Und Jesus meint es gut, auch wenn ich es zunächst mal nicht so empfinde. Jesus ist immer da und er meint es gut, auch wenn ich ihm erst mal Schlechtes unterstelle. So ist von Jakobus. Und ich werde mal einen Abschnitt aus dem Jakobusbrief hier zeigen, wo was übers Gebet drin steht. Da steht da, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Also, der Jakobus hat durch seine Biografie gelernt, was der Kern des Gebetslebens ist, des Betens zu Jesus Christus, nämlich einfach darum bitten. Er darf mit seiner Antwort rechnen, denn er hat ja Kontakt mit dem anwesenden Gott. Der kleine Bruder lebte ja die ganze Zeit immer mit Jesus zusammen. Das hat sich tief eingepflanzt in ihm. Jesus ist ja immer da. Und das gilt auch beim Beten. Wenn wir beten und anfangen damit, lieber Herr Jesus oder wie wir das auch irgendwie anfangen, dann ist es ja nicht so wie bei so einem Telefonat, dass wir die tote Leitung haben, dann wählen wir die Nummer und dann baut sich die Verbindung auf und dann können wir mit Jesus reden. Nein, die Kommunikation, das Gebet mit Jesus können wir eher mit sich einloggen, online gehen vergleichen. Dass wir uns Zutritt nehmen zu dem schon ganz vorhandenen World Wide Web, was uns immer umgibt. Wir nutzen das einfach, weil Gebet ist mit dem anwesenden Gott. Jesus ist immer da. Er möchte ja mit uns reden. Noch bevor wir jetzt uns überhaupt die Idee haben, sagen, aha, jetzt beten wir mal. Gerade so ein Gottesdienst bietet ja viele Gelegenheiten zu beten. Da fällt es uns leicht. Aber wenn wir im Alltag sind, noch ehe wir dann mal sagen, ah, jetzt könnte ich ja mal beten, betet Jesus schon längst für uns. Wissen wir das? Im Neuen Testament, im Hebräerbrief steht es. Es heißt da in Kapitel 7, Vers 25, weil Jesus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die zu ihm zu Gott kommen. Also da wird gesagt, dass Jesus einmal lebt und dass er für uns eintritt. Immer, es macht er, auch jetzt gerade. Also das ist eher so zu vergleichen, die Gebetsverbindung ist sowieso da. Und wer betet, macht da einfach mit. Die Verbindung zu ihm steht ja. Und was wir tun beim Gebeten ist online gehen, uns da ranknüpfen. Jesus sagt ja vor seiner Himmelfahrt seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und erinnern wir uns mal dran, als Jesus das sagt, so bei der Himmelfahrt, war der Jakobus ja erst vor kurzem dabei. Aber so als kleiner Bruder war das für ihn ja nichts Neues oder Außergewöhnliches. Er kennt es ja, dass Jesus immer da ist. Aber vormals, die vielen, vielen Jahre, war Jakobus zwar mit Jesus zusammen und Jesus hat bestimmt auch mit ihm geredet, aber Jakobus hat gar nicht so hingehört, hat nicht auf ihn gehört, wegen seiner kritischen Einstellung. Und bei uns? Ist es vielleicht auch so, dass wir uns an die Gegenwart Jesu einfach gewöhnen? Sagen, Jesus war da, unsichtbar. Er vertritt uns durch seinen Heiligen Geist. Aber wir hören gar nicht hin, wir gehorchen ihm gar nicht. Nun, so einmal, wenn wir natürlich uns von Jesus nichts sagen lassen wollen, weil uns das vielleicht zu unbequem vorkommt, dann ist es ganz klar ungehorsam. Aber vielleicht ist es so, dass es einfach jemandem nur schwer fällt. Es ist ja so ganz anders, die Kommunikation, die Jesus mit uns hat, als die wir Menschen untereinander eben pflegen. Wir benutzen eben die Worte des Miteinanderreden und hören und dann können wir hoffentlich davon ausgehen, dass der andere das auch so versteht, wie ich es meine und auch hinhört. Aber dass wir Gottes Stimme gar nicht so einfach verstehen, vernehmen. Und wenn wir natürlich dann beten wollen, sagen, ja, als Christ, wenn ich an Jesus glaube, muss ich ja irgendwie doch beten, dann meinen wir vielleicht, das Gespräch mit Jesus in Gang bringen zu können, wie mit einem, wenn ich Besuch habe mit einem und das ist so ein maulfauler Geselle, dann versuche ich irgendwie das Gespräch in Gang zu bringen. Und dann wird aus dem Gebet oft ein Monolog. Dann versuche ich, alles Mögliche Jesus zu erzählen und überlege gar nicht, ob er das sowieso schon weiß oder nicht. Das ist nicht das, was eigentlich Gebet ausmacht. Wie lernen wir, Gott zu hören? Gott hat ja eine andere Sprache. Es ist ein außergewöhnliches Wunder, wenn Gott wie bei einer Vision, wo man was sieht und so eine hörbare Vision gibt, dass er mit ganzer Stimme zu uns redet. Normalerweise redet Gott von Geist zu Geist mit uns. Denken wir nochmal an das Bild vom Online-Gehen, uns einloggen. Gottes Geist ist ja immer da, sagt die Bibel. Er umgibt uns, in ihm leben wir, weben wir, wir sind in Gott. Und dann loggen wir uns ein, gehen da online mit unserem Geist. Im Römerbrief steht mal drin, dass Gottes Geist zusammen mit unserem Geist uns Zeugnis gibt, dass wir zu Gott gehören. Oder dass Gott welche sucht, die ihn im Geist und Wahrheit anbeten. Also der Geist spielt eine Rolle und das müssen wir einüben. Deswegen ist es gut, so stille Zeit auch mal auszuhalten und die nicht jetzt vollquasseln zu müssen aus einer falschen Verlegenheit heraus, als ob das jetzt an uns liegt, dass wir unser Gebetsleben retten müssen. Wenn wir von stiller Zeit reden, nutzen wir die doch. Ich meine, es ist keine Schlafenszeit, aber stille Zeit, wo unser Geist auf Gottes Geist reagieren kann. Erwarten wir seine Geistesblitze, will ich mal so sagen. Ohne sie selbst produzieren zu müssen, ohne uns in Druck zu setzen, dass wir da irgendwie auf ihn hören sollten. Und weil wir das einüben müssen, wie Gottes Geist mit unserem Geist kommuniziert, nimmt der kleine Bruder von Jesus so einige Gebetshindernisse in den Blick. Hindernisse für Gebetserhörungen. Auch im Jakobusbrief steht drin, ihr seid gierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Das erste Hindernis. Die Leute, die der Jakobus hier da ansprechen will, die sind natürlich sehr unsozial miteinander. Die haben so viel miteinander zu tun, ihre Parteiungen, Streiten und Spaltungen da zu kultivieren, dass die gar nicht auf die Idee kommen, Jesus mit einzubeziehen, der ja immerhin der Herr ist von dem ganzen Haupt und ganzen Leib, was seine Kinder eben dann zusammen darstellen. Das ist natürlich eine klare Sache, dass die nicht gut ist, wenn man da das Gebet vergisst, weil man sich viel zu sehr über andere Leute aufregt oder wenn man lau ist oder gleichgültig ist. Aber wer jetzt sagt, Mensch, ja, ich könnte ruhig mehr beten oder so, der tut es ja meistens nicht, weil er zu beschäftigt ist, weil er zu abgelenkt ist und wo er selber das schade findet. Und jeder kennt ja genug Appelle, dass wir beten sollen, dass Gebet gut ist, weiß ja jeder Christ und jede Christin, wir sollten mehr beten. Aber dann nimmt uns der Alltag zu gefangen und die vielen Herausforderungen und Aufgaben, die wir einfach haben, und dann kommen wir nicht dazu, denken wir, und das ist schlimm. Ich denke, wenn wir da eine Medizin dafür entwickeln, wenn man aus solchen sich abgelenkten, zu beschäftigten Gründen womöglich nicht zum Beten kommt, nicht aus so schlechten, unsozialen Gründen, dann ist die beste Medizin gegen so eine Gebetslosigkeit packende Gebetsanliegen. Wenn wir von irgendwie was total begeistert sind und sagen, wow, das ist wichtig, das brauchen wir, wenn wir irgendwie eine Not fühlen, dann fällt es uns ja viel leichter, dafür zu beten. Gerade wenn wir vielleicht viel zu tun haben und zu sagen, Mensch, wie kriegen wir denn das jetzt gebacken und uns gar nicht so einfällt. Aber dann beten wir praktisch ganz von alleine. Wir sind dann motiviert, dafür zu beten. Da nehmen wir uns jeden Fall dann Zeit dafür. Deswegen, wie sind unsere Gebetsanliegen? Sind die packend und interessant genug? In der Bibel steht, dass Jesus eine Bergpredigt gehalten hat und so gegen Ende hin sagt er, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Also setzt euch dafür ein, setzt euch für die Probleme Gottes ein, die er in der Welt hat. Wir haben jetzt die Allianz Gebetswoche gehabt. Am Mittwoch hatten wir da mal den Horizont uns ein bisschen öffnen lassen für 40 Millionen Leute auf der Welt, die als Sklaven gehandelt werden. Noch jetzt in der Gegenwart. Und ich habe gemerkt, dieser Bericht packte uns. Und das geht unter die Haut. Und wenn wir mal so wach sind und sagen, Herr, was treibt dich denn um? Was ist denn dein Problem? Wo hast du graue Haare, weswegen? Was beschäftigt dich? Dann erlauben wir dem Heiligen Geist und Gottes Wort, uns anzuzünden, uns mit zu begeistern, mitzunehmen für Anliegen, die Gott unter den Nägeln brennen. Und dann wird es viel leichter zu beten. Dann wissen wir eine ganze Menge, ob das jetzt so globale Anliegen sind wie die Sklaverei oder bis zu uns hin, was mit mir sich ändern soll. Bei uns im Jugendhausgeist haben wir gestern überlegt, kamen da drin, haben wir gesagt, wir wollen uns ändern. Und da geht es oft mit so ganz, 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 ganz Kleinigkeiten in dem Mini-Alltag los. Und wir haben uns dann vereinigt, haben gesagt, jeder sagt jetzt mal, was er in einer kleinen alltäglichen Situation geändert haben will, wo er sich weiterentwickeln will. Weil die Welt zu verbessern, die Welt zu retten, fängt mit dem ersten kleinen Minischritt an. Dafür zu beten und daran zu arbeiten, da diesen Entwicklungsschritt zu nehmen, das wird spannend. Wie gesagt, ob das jetzt in so einem ganz kleinen Minipunkt ist oder in unserer Umgebung, am Arbeitsplatz, wie stellt Gott sich unseren Arbeitsplatz vor, unsere Nachbarschaft, unsere Gemeinde, unsere Familie, bis hin die Zustände in der Welt gegen die Sklaverei. Also, dass wir nicht beten, es kann sein, wenn wir packende Gebetsanliegen haben, dann haben wir gar nicht genug Zeit, dafür wirklich zu beten. Noch ein anderes Hindernis, was Jakobus aufgreift zum Gebet, damit wir das wirklich lernen, wie sein Geist mit unserem Geist wirklich übereinkommt, dass wir sehr beten. heißt es ja hier, selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Also, egoistisch werden Gebete, wenn wir allein uns Vorteile vom Beten erhoffen. So heißt es ja hier. Okay, aber ist es nicht eigentlich der Zweck vom Beten oder das Wesen vom Beten, dass wir irgendwie was Jesus sagen, wovon wir was haben? Klar, ist doch, dass wir uns an Gott um Hilfe wenden können und das nutzt uns doch, hilft uns doch. Was meint denn jetzt hier das Wort Gottes in diesem Zusammenhang? Wie können wir damit was anfangen? Überprüfen wir mal manche Fürbitten, ob die in Übereinstimmung mit seinem Willen sind. Vielleicht für diejenigen, die so Fußball begeistert sind, Bundesliga hat ja jetzt begonnen, ein ganz billiges Beispiel, was auch die, die überhaupt nichts mit Fußball anfangen können, verstehen. Wenn da einige von den Fans für den Sieg einer Mannschaft, ihrer Lieblingsmannschaft, beten, dann bedeutet es doch, dass die andere Mannschaft verliert. Und die Fans von der anderen Mannschaft beten dasselbe. Also abgesehen davon, wie Gott jetzt da mit diesen Gebeten umgeht, das soll uns jetzt nicht beschäftigen, sondern es geht ja hier um uns, um unsere Hindernisse. Machen wir uns klar, es gibt manche Fürbitten, die sind gleichzeitig Gegenbitten, nenne ich das mal so. Wenn die erfüllt werden, haben andere irgendwie einen Schaden. Es gibt viele, viele Fürbitteanliegen, die sind eindeutig. Zum Beispiel bei Hilfe bei unseren Aufgaben, in der Schule, im Beruf oder so. Oder Gebet um Heilung, Gebet um Bekehrung. Da ist es eindeutig Fürbitte, da hat kein anderer was einen Schaden, wenn Gott die erfüllen kann und wenn wir darum beten. Aber deswegen überprüfen wir mal unsere Gebetsanliegen. Sind manche Fürbitten nicht vielleicht auch Gegenbitten? Wenn wir zum Beispiel beten, was ich gut verstehen könnte, wenn wir beten für einen guten Ausbildungsplatz, auf den wir uns bewerben oder Arbeitsplatz, dann kann es doch bedeuten, dass wenn Jesus meine Bitte jetzt erhört, dass ein anderer das Nachsehen hat. Der hat den nicht gekriegt, weil ich den bekommen habe, den Ausbildungsplatz. Oder umgekehrt, wenn Jesus meine Bitte nicht erhört, dann freut sich jemand darüber, den wir vielleicht gar nicht kennen. Und wer weiß, was Jesus mit dem vorhat. Aber wichtig ist ja der Fokus hier für uns. Wenn wir so eine Fürbitte, die so eine Gegenbitte mit beinhaltet, wenn wir merken, der Herr erhört uns nicht, sind wir dann sauer auf Jesus? Eine gute Gelegenheit, unsere Motive beim Beten mal kennenzulernen und uns auf die Schliche zu kommen, was uns eigentlich treibt. Ich denke, das ist verständlich, wenn man dann enttäuscht ist, dass Jesus mein Wunsch, ich brauche dann auch einen Ausbildungsplatz, seitdem schönen Ausbildungsplatz nicht erhört hat. Auch da ist ein Hindernis und auf das kommt der Jakobus auch zu sprechen. Wir sind enttäuscht, aufgewühlt bei solchen Erlebnissen. Und der Jakobus geht darauf ein, wer Gott fragt, soll wirklich mit seiner Antwort rechnen, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge. Aufgewühlt, enttäuscht, rebellierend. Er sagt, wie kann das denn sein, dass ich jetzt hier nicht da eine Wohnung kriege, einen Arbeitsplatz kriege oder irgend sowas. Der Grund, der hier genannt wird im Wort Gottes, ist, wer zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge. Und zwar zweifeln wir dann, ob Jesus wirklich echt weiß, was wir brauchen. Wir zweifeln dann, ob Gott es wirklich gut mit uns meint. Und diese Zweifel sind ernst zu nehmen, denn die packen uns ja. und beeinflussen unsere Beziehung zu Jesus. Und wir leiden dann darunter, dass unser Gebet nicht erhört wird. Und oft machen wir uns dann auch zusätzlich ein schlechtes Gewissen, dass wir überhaupt solche Gedanken haben und so Zweifel zulassen. Es macht wirklich Druck, wenn wir denken, erst wenn wir stark genug beten, dann wird Gott diese Gebete erhören. Erst der starke Glaube, der gibt es dann. Oder du hast nicht genug geglaubt, deswegen ist aus dem Gebetsanliegen nichts geworden. Wisst ihr, was da passiert? Wir verstehen das falsch, weil nämlich dann die Gebetserhörung von unserer Gebetskraft abhängt und nicht von Jesu Güte und Gnade, dass er das tun will. Da verschiebt sich was. Wir stehen im Mittelpunkt, als ob wir die Hauptlast tragen müssten von Gebeten, erhörlichen Gebeten. Das meint der Jakobus nicht. Viele Klagepsalme lehren uns da richtig, das zu verstehen. Lest mal manche Klagepsalme. Da schütten die Psalmisten ihr Herz vor Gott aus und jammern und klagen und sagen, das ist schlimm und das ist schlimm, ich bin immer noch krank oder es gibt Feinde und ich bin bedroht, ich fühle mich nicht mehr sicher und wo bist du denn, wo bleibst du denn, wo kannst du mir denn irgendwie helfen, du bist mir selber irgendwie so ein trügerischer Brunnen und so weiter. Was da alles gesagt wird, geklagt wird. Das alles hindert nicht zum Beten, weil die Klagepsalme beten ja gerade. Die wenden sich ja an diesen Herrn, wo man das Herz ganz ausschüttet. Und viele Klagepsalme eröffnen dann im Lauf dieses Klagepsalms, dieses Gebetes, den Zugang zum vertrauensvollen Blick auf diesen Herrn. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ein Beispiel. Auch wenn ich so viel Angst habe, auch wenn es mir wirklich so schlecht geht und so viele Nachteile auf mir ruhen, dennoch, trotzdem bleibe ich bei dir. Über das Klagen dann zu der ganz tiefen Gewissheit zu kommen. Die Jahreslosung von heute, da ist ein Vater, der für sein krankes, schlimmes Kind betet. Und der sagt, ich glaube doch, Jesus, aber hilf meinem Unglauben, mach du das fest. Also keine Angst vor solchen Zweifeln. Das ist nicht hier so, dass unsere Gebetskraft, dass es an der hängt, dass wir Gebetserhörung meinen. Das von diesem Druck können wir uns befreien. Das ist also das dritte Hindernis für Gebetserhörung, was der Jakobus hier so nennt, damit wir lernen, auf Gott zu hören und mit ihm zu beten von Geist zu Geist. Jesu kleiner Bruder Jakobus, der ermutigt uns, uns bei dem betenden Jesus einzuloggen und beim Gebet einfach mitzumachen, zu wissen, Jesus ist schon da und er betet schon jetzt zu uns, mit uns, für uns. Und ich muss mich jetzt nicht aufrappeln und dann überhaupt was Neues mal kreieren, sondern ich steige da ein, was Jesus schon die ganze Zeit macht. Und jetzt bitte ich euch, die beiden folgenden Fragen zu bedenken, in Ruhe. Wir machen da so eine stille Zeit, eine Minute lang, wo jeder über diese Frage für sich persönlich nachdenkt. Und dann werden wir ein Lied singen, wer bittet, dem wird gegeben. Das ist eine Einladung dafür, dass wir im Vertrauen uns an diesen Jesus Christus wenden. Überlegt mal bitte Folgendes. Rede ich öfter über Gott als mit ihm? Und wie können meine Klagen meine Zweifel überwinden? Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du diese stille Zeit ausfüllst und dass du jedem das so antwortet, wie er und sie das braucht.